Wenn du nicht an seine Auferstehung glaubst, kannst du auch nicht errettet werden. Ich sagte das bereits in der vorigen Lehreinheit. Beim dritten Mal schließlich dreht Paulus diese Reihenfolge um und sagt: Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir müssen hier wissen, was das Wort bekennen bedeutet. Im Lateinischen wie auch im Griechischen bedeutet dieses Wort bekennen dasselbe sagen wie. Es heißt also dasselbe sagen wie. Für uns bibelgläubige Christen heißt demnach bekennen, dass wir mit unserem Mund dasselbe sagen wie das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und du hast nun nicht die Freiheit, dem Wort etwas hinzuzufügen oder etwas wegzulassen. Du glaubst es noch nicht beim ersten Mal. Beispielsweise das Wort: Jesus nahm unsere Schwachheiten auf sich und trug unsere Krankheiten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Du sagst: Aber ich bin doch krank. Ja, das stimmt vielleicht, du bist krank. Doch das Wort sagt etwas anderes. Und deshalb musst du dich nun entscheiden, ob du dem Wort glaubst oder deinen Krankheitssymptomen. Das ist keine schnelle, leichtfertige Entscheidung, sondern etwas, das Zeit braucht, versteht ihr? Ein Bruder erzählte einmal ein wunderbares Zeugnis darüber, wie er von Diabetes geheilt wurde. Der Arzt hatte an ihm Diabetes im akuten Stadium festgestellt und er sagte: Herr Doktor, das akzeptiere ich nicht. Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Und heute ist er vollkommen von Diabetes geheilt. Das ist also ein recht drastisches Beispiel. Aber das, worüber wir hier sprechen, ist kein System, das automatisch funktioniert wie ein Uhrwerk. Es muss aus dem Herzen kommen. Du musst im Herzen glauben. Im Kopf zu glauben ist etwas völlig anderes, als im Herzen zu glauben. Wie bekommt man es ins Herz? Durch den Mund. Du musst also zweierlei tun. Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Grundvoraussetzung für Errettung. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du es glaubst, du es aber ernst meinst und glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann sag es immer wieder mit deinem Mund. Auch an meiner Frau durfte ich es schon erleben. Wir taten es einmal 3 Jahre lang und es erforderte ziemlich viel Mut, aber wir blieben dran und es funktionierte. Es funktioniert, auch wenn es nicht einfach ist. Niemand sagt, es sei einfach, aber das ist der Weg Gottes. Wir können dies durch nichts anderes ersetzen. Ich greife hier nur den Aspekt Heilung heraus, denn das Wort Errettung ist das allumfassende biblische Wort für alles, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz bewerkstelligt hat. Aber ich werde hier nicht tiefer einsteigen. Machen wir nun vielmehr weiter mit Römer 10. Paulus zeigt in Vers 11 folgende, dass dieser Heilsplan jedermann offen steht. Er beschränkt sich nicht auf Juden, sondern steht jedem offen. Er sagt: Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das ist Jesaja 28, 16. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. In dem Sinne, dass wir alle Sünder sind und Gott für jeden von uns dieselbe Lösung hat. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dann bekenne es mit deinem Mund, rufe den Namen des Herrn an und es funktioniert, gleichgültig bei wem. Es ist ein Vorrecht, Menschen zu dienen, die keinerlei religiösen oder christlich gefärbten Hintergrund haben. Man erklärt ihnen diesen Sachverhalt genau so einfach, wie er ist, und sie tun es und es klappt. Sie haben keine Ahnung von Gemeinde oder von Gemeindeliedern oder diesen Dingen, aber sie halten diese eine Tatsache fest: Glaube in deinem Herzen, bekenne mit deinem Mund, rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Aber Millionen von Menschen sind auf diese Weise gerettet worden. Ist das nicht herrlich? Es ist keine abstrakte Theorie, sondern etwas, das funktioniert. Und wie alles, was Gott sagt, funktioniert es. Nun kommen wir zu einer meiner Lieblingsstellen. Römer 10, 17. Auf Vers 16 werde ich später noch zurückkommen. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Christi oder das Wort Gottes. Beides ist möglich. Wenn du keinen Glauben hast, kannst du welchen bekommen. Ich möchte euch ermutigen. Während meiner Militärzeit musste ich ein Jahr lang ununterbrochen in einem Militärkrankenhaus in Ägypten verbringen. Und Ägypten ist nicht unbedingt das Land mit den schönsten Krankenhäusern. Ich hatte eine Krankheit, die die Ärzte nicht heilen konnten. Ich hatte gerade eben erst den Herrn kennengelernt und war im Geist getauft worden, war jedoch überhaupt nicht religiös geprägt. Immer wieder sagte ich mir, als ich da so im Krankenhaus lag, ich weiß, dass Gott mich heilen würde, wenn ich Glauben hätte. Doch dann fügte ich stets hinzu, aber ich habe keinen Glauben. Als ich das sagte, steckte ich in einem langen, dunklen Tal der Verzweiflung. Doch eines Tages fiel ein heller Lichtstrahl in diese Finsternis. Wisst ihr, woher er kam? Aus Römer 10,17. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Wenn du keinen Glauben hast, kannst du welchen bekommen. Und hör zu, er kommt, er kommt, er kommt. Du musst nicht verzweifelt dasitzen und sagen, ich habe keinen Glauben. Es gibt einen Weg, Glauben zu bekommen. Ich möchte diesen Weg kurz erläutern, weil er sehr wichtig ist. Glaube kommt durch das Hören. Das Hören durch das Rema, das verkündete Wort Gottes. Der erste Schritt ist nicht der Glaube, sondern das Hören. Doch wenn das Wort Hören bewirkt, entsteht aus dem Hören heraus Glaube. Hierzu ein anschauliches Beispiel aus der Frühzeit meines Dienstes. Einige von euch können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber ganz früher war ich einmal Straßenprediger in London. 8 Jahre lang predigte ich auf den Straßen Londons. Ich bin also ans Predigen im Freien gewöhnt. Das ist eine gute Möglichkeit, predigen zu lernen, denn im Freien hat man meist keine Notizen, man hat keine Konkordanz dabei und man stößt immer wieder auf großen Widerstand und man legt alles, was man hat, in die Waagschale und mehr hat man in diesem Moment nicht. Ich predigte eines Abends und es hatte sich eine Gruppe von etwa 100 Leuten um mich herum geschart, die mir zuhörte. Ein junger Mann schlenderte an mir vorbei. Er hatte eigentlich nichts Besonderes vor, er ging nur so durch die Straßen. Ich sah seinen leicht verächtlichen Gesichtsausdruck, der sagte, worüber redet dieser Idiot nur? Aber der Mann blieb stehen. Er fing an zuzuhören und die nächsten 10 oder 15 Minuten, in denen ich sprach, schaute er mir die ganze Zeit über zu, hörte zu und ich schaute mir sein Gesicht an. Und allmählich verschwand dieses hämische Schmunzeln und man sah in seinen Augen echtes, aufrichtiges Interesse. Und am Ende tat ich etwas, das ich oft tat. Ich sagte, wenn irgendjemand hier errettet werden möchte, dann werde ich jetzt laut Satz für Satz ein Gebet sprechen und Sie können mir dann in Ihrem Herzen dieses Gebet nachsprechen. Und wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann werden Sie es auch laut sagen. Ich sprach ein einfaches Gebet, eine Bitte um Errettung. Ich öffnete meine Augen und sah mir den jungen Mann an und sein Gesicht hatte sich verändert. Ich ging auf ihn zu und sagte, Sie haben gerade das Gebet mitgesprochen, nicht wahr? Er sagte, ja. Für mich war das eine anschauliche Demonstration, denn noch 20 Minuten zuvor war er völlig ungläubig gewesen, aber er blieb stehen und fing an zu hören. Versteht ihr? Aus dem Hören heraus wuchs Glaube und dann konnte er gerettet werden. Viele Christen unserer Zeit haben das Problem, dass sie sich nicht mehr die Zeit nehmen zu hören. Wir schlagen unsere Bibel auf, lesen ein Kapitel, schlagen sie wieder zu und machen uns dann an unsere Arbeit. Es braucht aber Zeit, damit sich Glaube entwickelt. Ihr müsst Zeit mit eurer Bibel verbringen. Es ist nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, wie ihr euch die Zeit nehmen könnt, aber die Menschen finden Zeit für Dinge, die sie für wirklich wichtig halten. Wenn du es für wichtig genug erachtest, wirst du auch Zeit dafür finden. Das ist es. Aus diesem Glauben heraus kannst du die Bedingungen für Errettung erfüllen. Du kannst den Namen des Herrn anrufen und du wirst errettet werden. Nun beschäftigt sich Paulus mit einer Frage, die für ihn wirklich ein großes Problem war. Und man spürt, wie er damit kämpft. Warum hat mein jüdisches Volk nicht geglaubt? Gehen wir zurück zu Römer 10, 15. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen. Das ist ein Bild für die, die die Botschaft des Evangeliums hinaustragen. Und dann sagt er, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Dieses Zitat stammt aus Jesaja 53. Und Jesaja 53 ist die umfassendste prophetische Offenbarung des Sühnetodes Jesu. Aber hier kommt eine Warnung hinzu. Nicht jeder wird glauben. Versteht ihr das? Das Problem besteht nicht darin, dass Gott keine Lösung gegeben hätte. Das Problem besteht darin, dass wir sie nicht im Glauben annehmen. Und deshalb geht Paulus in seiner Mühsal mit dieser Frage, warum nicht all seine jüdischen Brüder glauben, zu dieser Schriftstelle zurück und sagt, Jesaja hat uns gewarnt. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Nicht jeder. Und dann sagt er in Vers 18, aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, freilich. Es liegt nicht daran, dass sie es nie gehört hätten. Und dann zitiert er Psalm 19 und wendet das Zeugnis der Sonne, des Mondes und der Sterne auf die Evangeliumsbotschaft an. Ihr Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Er sagt, es ist verkündet worden. Ab dem Zeitpunkt, als Jesus in Markus 16, 15 zu seinen Jüngern sagte, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, ist es verkündigt worden. Jesus hat das Wort in die ganze Welt geschickt. Und dennoch müssen du und ich das Wort annehmen. Aber es wurde jedenfalls ausgesandt. Solange Jesus diese Worte nicht gesprochen hatte, hatte niemand die Autorität hinauszugehen und es zu tun. Und deshalb sagt Paulus, jetzt ist das Wort ausgesandt worden. Vers 19. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Und dann beantwortet er seine eigene Frage. Zuerst spricht Mose, die große Autorität. Und dann folgt ein Zitat aus 5. Mose 32. Mose sagt zu Israel, ich will euch zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Durch eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Und nun die Frage, wer ist diese törichte, unverständige Nation? Das seid ihr und ich, die Nichtjuden, die Heiden. Im Vergleich zu Israel sind wir eine törichte Nation, denn Israel hatte 1500 Jahre lang die Unterweisung Gottes und war für ihn abgesondert. Doch Gott wird, und er hat es bereits getan, die Juden verärgern, indem er ein Volk annimmt, das sie verachten. Wir müssen dieser Tatsache ins Auge sehen. Noch heute im modernen Hebräisch ist das Wort Goi für viele Menschen ein abschätziger Begriff. Mit Goi bezeichnen die Juden eine nicht-jüdische Nation. Gott hat also die törichten Nicht-Juden angenommen, um die religiösen und cleveren Juden zu provozieren. Und er hatte sie gewarnt, dass er das tun werde. Mose sagte in 5. Mose 32, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, also durch Götzen, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Im Hebräisch gibt es die beiden Worte Am und Goi. Am heißt Volk, Goi heißt Nation. Am ist eine Nation, die eine Bündnisbeziehung mit Gott hat. Vor dem Evangelium gab es nur eine einzige Am auf der Welt, und das war Israel. Auch wir sind ein Volk, das eine Bündnisbeziehung mit Gott hat. Nicht die Amerikaner oder die Briten oder die Deutschen, sondern die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind ein Volk. Und das hat Gott so eingerichtet, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Ich finde es tragisch, dass die Gemeinde im Lauf der Jahrhunderte so wenig getan hat, um die Juden eifersüchtig zu machen. Larry Tomczak, ein Freund von mir, erzählt in seiner Lebensgeschichte, wie er einmal in Washington für einen sehr intelligenten und einflussreichen Juden arbeitete. Larry war gerade frisch bekehrt und voller Enthusiasmus und gab diesem Mann sehr weise und taktvoll Zeugnis von Jesus. Der Mann lehnte Larrys Zeugnis nicht ab, aber er sagte, wenn ich am Christentum etwas finde, das besser ist als das, was ich als Jude habe, dann nehme ich es an. Und das ist die Einstellung vieler Juden. Mal ganz ehrlich, wenn du Jude wärst und dir heute von außen die Gemeinde ansehen würdest, so wie sie in den Medien und im Leben einiger Christen repräsentiert wird, warum solltest du dann dieses Christentum haben wollen? Die Juden kümmern sich im Großen und Ganzen viel besser um ihre eigenen Leute als die Gemeinde. Die Erfahrung meiner Frau Ruth bestätigt dies. Sie konvertierte zum Judentum und war über 20 Jahre lang praktizierende Jüdin. Als ihre Ehe in die Brüche ging und ihre Familie auseinanderbrach, stand die ganze Synagoge hinter ihr. Sie ließen sie nicht im Stich. Doch wie oft geschieht so etwas in christlichen Gemeinden? Seht ihr, das ist eine echte Herausforderung. Wir sollen die Juden eifersüchtig machen. Ich bin kein Jude. Doch wenn die Juden sehen, dass etwas funktioniert, dann wollen sie es haben. Dann sagen sie, zeige es mir, wenn es funktioniert und ich kaufe es. Nun, das hier können sie zwar nicht kaufen, aber sie können es bekommen. Wir sind also immer noch bei der Frage, warum die Juden nicht glaubten, und Paulus sucht die Antwort stets in der Bibel. Deshalb zitiert er in Vers 20 aus Jesaja 55, wo der Herr sagt, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und wer waren jene, die nicht suchten und die nicht fragten? Die Nichtjuden. Von Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Paulus sagt im Hinblick auf seine jüdischen Brüder, wir sind gewarnt worden. Wir konnten nicht sagen, das könne uns nie widerfahren, denn unsere eigenen Propheten haben es uns gesagt. Unser Mose sagte, Gott werde uns durch ein Volk eifersüchtig machen, das eigentlich gar nicht das Volk ist, sondern ein Volk, das geistlich und intellektuell auf einer anderen Ebene ist als wir. Dann sagt der Herr durch Jesaja, ich habe den ganzen Tag meine Hände nach dir ausgestreckt und du hast mir nicht gehorcht. Aber ich wurde von einem Volk gefunden, das gar nicht nach mir gesucht hatte. Den Unterschied zwischen der Glaubensgerechtigkeit und der Gesetzesgerechtigkeit kann man folgendermaßen zusammenfassen. Die Gesetzesgerechtigkeit sagt, ich tue dieses, ich tue jenes, ich halte dieses Gebot, ich halte jenes und deshalb bin ich gerecht. Paulus sagte an früherer Stelle im Römerbrief, durch das Gesetz des Glaubens sei das Rühmen oder das Prahlen ausgeschlossen. Was impliziert dies? Nun, wenn du gerecht bist, indem du ein Gesetz hältst, hast du etwas, dessen du dich rühmen kannst. Und welcher Beweggrund steckt hinter dem Verlangen, sich zu rühmen und zu prahlen? Stolz. Das Grundübel ist der Stolz. Was war die erste Sünde in der Geschichte des Universums? Stolz. Und wenn der Teufel dich und mich versucht, kann er nicht mehr tun als das, was seinen eigenen Fall herbeiführte. Darauf zielt er immer ab. Was ist der Faktor, der am meisten Stolz in einem Menschen produziert? Es gibt mehrere denkbare Antworten, aber ich sage euch etwas, was ich glaube. Religion. Religion ist der Nährboden für Stolz. Ich persönlich habe nie geglaubt, dass der Kommunismus das russische Volk lange würde halten können, denn ich kenne die Seele des russischen Volkes. Aber glaubt mir, Brüder und Schwestern, es zeichnet sich eine weitaus gefährlichere Alternative ab, und das ist die Religion bzw. Religiosität. Ich persönlich glaube, dass wir nur eine kurze Übergangsphase erleben zwischen dem Untergang des Kommunismus und dem Entstehen eines religiösen Systems, das die Menschen noch viel mehr knechten wird als der atheistische Kommunismus. Der Teufel macht sich alles zunutze. Er macht sich den Kommunismus zunutze, aber das ist nicht seine Hauptwaffe. Seine Hauptwaffe ist die Religion, denn die Religion spricht den menschlichen Stolz an. Wenn du jemals verblendet wirst oder einer Irrlehre zum Opfer fällst, wird Stolz dein Hauptproblem sein. Das Einzige, was einen Gläubigen für Verblendung offen und empfänglich macht, ist Stolz. Und ihr werdet feststellen, dass fast alle Irrwege an den menschlichen Stolz appellieren. Es heißt zum Beispiel, wenn du dich dieser oder jener Gruppe anschließt, wirst du geistlicher sein als die anderen. Wir sind die Gruppe der Überwinder. Wir haben die Antworten. Komm zu uns und du liegst richtig. Ich sage nur, wenn du zu ihnen gehst, kannst du dir sicher sein, dass du falsch liegst. Dieses Motiv steckt hinter fast allen Sekten. Wir liegen richtig. Wir sind besser als die anderen. Wir haben mehr Erkenntnis und eine höhere Offenbarung als die anderen. Doch dieses Denken durchdringt zusehends auch die Gemeinde. Ich habe diese Lehre, also bin ich gerechter als die Leute, die diese Lehre nicht haben. Der einzige Ausweg ist Demut. Wir müssen uns demütigen. Demut und Glaube gehen Hand in Hand. Stolz und Unglaube gehen auch Hand in Hand. Gottes Methode, wie er durch den Glauben das Heil erwirkt, unterläuft den menschlichen Stolz. Uns bleibt, wie Paulus sagt, nichts außer dem Kreuz, dessen wir uns rühmen könnten. Gehen wir weiter zu Römer Kapitel 11. Zumindest wollen wir noch damit anfangen. Paulus stellt hier eine zentrale Frage, die immer und immer wieder auftaucht und noch heute im Leib Christi eine der ganz zentralen Fragen ist. Römer 11,1: Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Im Griechischen gibt es eine Form der Frage, auf die man stets die Antwort Nein erwartet. Paulus verwendet hier diese Form. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, oder doch? Und er erwartet hierauf die Antwort Nein. Und er sagt, das sei ferne. Auf Hebräisch Halila. Im ersten Block unserer Römer-Serie schlug ich hierfür die Übersetzung Wie kann man so etwas denken vor. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, oder doch? Wie kann man so etwas denken? Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Paulus sagt, ich bin der Beweis dafür, dass Gott nicht das ganze jüdische Volk verstoßen hat. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Versteht ihr? Wir kommen immer und immer wieder auf diesen entscheidenden Faktor zurück. Jene, die Gott auserwählt und vorher erkannt hat, die sind sein Volk. Ich glaube, dass Gott in der Ewigkeit keine Überraschungen erleben wird. Doch wir werden womöglich etliche Überraschungen erleben. Bruder, ich hätte nie gedacht, dass ich dich hier treffen würde. Du hattest doch gar nicht die richtige Lehre und du gehörtest auch gar nicht der richtigen Gruppierung an. Ich weiß gar nicht, wie du es bis hierher geschafft hast. Doch die schockierendste Überraschung überhaupt wäre es, wenn wir es nicht bis dorthin schaffen würden. Gott hat die Auserwählten gezählt. Davon bin ich überzeugt. Er weiß genau, wie viele Stühle er beim Bankett zum Hochzeitsmahl des Lammes an der Tafel aufstellen muss. Und an jedem Platz wird eine Platzkarte stehen. Und du musst herumgehen und eine Platzkarte suchen. Dein Platz ist schon festgelegt. Gott hat sein Volk, das er vorher erkannt hat, nicht verstoßen. Dann gehen wir zurück zu jener Phase der Geschichte Israels, in der Elia der Hauptprophet war. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Und in der alten King James Bibel heißt es, wie er vor Gott gegen Israel fürbittend eintritt. Das hat mich immer erstaunt. Da haben wir einen Propheten Gottes, der gegen das Volk Gottes Fürbitte leistet. Ich glaube, das war eine Schwäche Elias. Ich glaube nicht, dass wir jemals gegen das Volk Gottes Fürbitte leisten sollten. Ich kann es verstehen und ich habe mich selbst auch schon so gefühlt, aber ich halte das für eine Schwäche, der wir nicht nachgeben sollten. Was sagte Elia? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Und er musste zum Berg Sinai gehen, dorthin zurück, wo das Gesetz gegeben wurde, und er hatte dort eine persönliche Begegnung mit dem Herrn. Eine dramatische Begegnung. Er war auf dem Berg und es kam ein Wind auf, der den Felsen zum Bersten brachte, aber der Herr war nicht im Wind. Dann gab es ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und dann kam dieses sanfte, leise Wehen. Und es war eindringlicher und hatte mehr Autorität als Wind, Erdbeben und Feuer. Es war schlicht und einfach die Stimme Gottes. Gott braucht nicht zu schreien. Er kann schreien. Aber wenn du die Stimme Gottes hörst, ist es mit die kostbarste Erfahrung, einfach nur diese sanfte Stimme voll Autorität zu vernehmen, die dir sagt, wie die Dinge sind. Der Herr korrigierte Elia und sagte ihm, dass er nicht richtig liege. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Beachtet erneut die Betonung der Gnade Gottes. ich habe mir übrig bleiben lassen. Sie haben sich nicht selbst bewahrt. Ich habe sie bewahrt. Sie sind der von mir bewahrte Überrest. Und dann sagt Paulus, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Und das ist die wörtliche Übersetzung, nach Auswahl oder Wahl der Gnade. Wieder kommen wir auf dieses Thema zu sprechen. Gnade ist der Ausgangspunkt der souveränen Wahl Gottes. Und Gottes Wahl entscheidet darüber, wer sein Volk ist. Gott hat sowohl in Israel als auch in der Gemeinde einen Überrest. Könnt ihr das akzeptieren? Ich glaube, es gelten für beide dieselben Prinzipien. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Fakten über Israel studieren, denn im Prinzip gelten sie auch für uns. Mit der Hilfe Gottes werden wir in der nächsten Lehreinheit Römer 11 abschließen.